Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, der Allmächtige. Zwingli hat 1915 versucht, in Zürich die Messe nicht auf Latein, sondern auf Deutsch zu lesen. 1519. Okay, danke. Diskalkulie ist eben auch hier da, nicht? Also, okay. Und er war als Leutpriester dort eingesetzt, das war einer der ersten Priester dort, und er sagte, das Volk muss verstehen, was gesagt wird, sonst hat man gar keine Chance. Und er war von Luther natürlich etwas angetastet, der 1917 die Thesen angeschlagen hat. Und man hat damals eben nur Heiligenlegenden gelesen und irgendwelche Geschichtchen dort als Predigten verteilt. Und er hat gesagt, wir machen biblische Geschichte und biblische Zeugnisse dem Volk hörbar. Und er hat angefangen, das Matthäusevangelium von Anfang bis Ende durchzupredigen. Und in einer fortlaufenden Auslegung hat er begonnen und hat auch Matthäus 1, 1 bis 17 nicht ausgeschlagen. Und in unserer unserem Adventsspaziergang mit Maria und Josef wollen wir das auch nicht aussparen. Und ich habe den Beipackzettel wieder herumgereicht. Wir haben das Wort Matthäus 1, 1 bis 17 und können es auch gerne mitlesen. Ich lese einfach einmal. Und jetzt bitte nicht nervös werden, wenn dort lauter Namen kommen, 42 Stück, die uns da nicht ganz so geläufig sind. Ja, aber es gibt viele Perlen und Edelsteine, die wir jetzt aufsammeln dürfen. Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abia. Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas. Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse. Manasse zeugte Amon. Amon zeugte Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nachdem der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Azor. Azor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria. Von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Das ist das Buch der Geburt Jesu. Wir hatten mit unseren Kindern einmal die ganze Bibel von vorne bis hinten durchgelesen in Abendandachten. Und dann kamen wir an die Chronik. Nun, da hat man lauter solche Namensregister, und unsere Jungs sagten schon, oh Papa, können wir das nicht aussparen? Dann kann man ja die Namen schon kaum richtig aussprechen. Und wir sagten, Leute, lasst uns das, wenn das Wort Gottes ist, einfach lesen. Und es wird auch hier und da für uns ein Edelstein herausschauen. Und wir wollen jetzt einfach einmal versuchen, hier die Sache ein wenig zu sortieren und zu ordnen. Ja, das ist das erste Wort des Alten Testamentes. Des Alten Testamentes fängt ja an, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Geburt dieser Welt durch die Schöpfung bezeichnet Und genauso bezeichnet das Neue Testament als erstes Wort von der Geburt Jesu. Merken wir hier diese Zusammenhänge? Die Wiedergeburt der Welt und der Erlösung. Das Alte Testament präsentiert uns die natürliche Geburt. Das Neue Testament präsentiert uns die Wiedergeburt der neuen Welt. Mit diesem Wort beginnt nicht nur Matthäus sein Buch, nicht nur das Neue Testament ist die Reihe weiterer heiliger Bücher. Mit diesem Wort beginnt im Buch der ganze Welt- und Menschengeschichte ein neuer Abschnitt, eine neue Zeit. Jene Jahreszahl mit dem Titelblatt erinnert ja nach Christi Geburt, kennen wir alle, ja. Und in der Französischen Revolution hat man gemeint, jetzt müssen wir alles auf den Kopf stellen. Alles Christliche muss weg. Auch die Jahreszahlen bitte nicht mehr nach gregorianischem Kalender, nach Christi Geburt, muss man auch wegmachen. Man hat gedacht, nein, 7 Tage die Woche, die können 10 Tage arbeiten und einen Tag frei machen. Das ist genauso gut. Alles Christliche weg. Einer sagte dann, und schaute so ins Firmament hoch und sagte, aber dieses Zeugnis dort oben, das Christliche von diesem schaffenden Gott, das können wir nicht wegschaffen. Und so hat sich auch gezeigt, jetzt auch wieder in Österreich hatte ich es nur gehört, man will den gregorianischen Kalender weghaben. Nach Christi Geburt will man ausmerzen, man will das Christliche nicht mehr haben. Und trotzdem sehen wir, es lässt sich nicht ausrotten. Es lässt sich nicht wegrationalisieren, nicht wegdiskutieren und argumentieren. Es bleibt Gottes Zeitrechnung, bleibt in Ewigkeit. Was für ein Stammbaum, wir haben es gerade gelesen. Da kriegt man schier einen Zungenbrecher. Aber es macht gar nichts aus. Wir kennen das alle. Vielleicht hat der eine oder andere auch von dir einen Stammbaum. Nicht? Das ist gar nicht so selten, dass sich dann Adelsfamilien da ablichten lassen bis 15., 14. Jahrhundert. Meistens verläuft es dann im Sand. Es ist schon interessant, ich habe auch einen, der geht bis 1700 und so ein bisschen zurück. Aber man fängt mit den Namen nicht mehr viel an, außer dass man weiß, okay, da kommen sie her, den Namen haben sie. Aber man weiß weder, wie sie aussahen, noch was sie gemacht haben. Manchmal steht der Name noch dran, Lehrer oder sonst irgendwas. Bei mir jedenfalls in der Stammbaumlinie. Und dann verläuft sich alles im dichten Nebel. Bei Hunden und Pferden ist ganz wichtig, da muss der Stammbaum rein rassig sein, wenn man viel Geld kriegen will dafür. Das muss bis ins 10. und 14. Glied nachweisbar sein. Aha, da ist nicht irgendwo ein Bastard oder sonst irgendwas im Hunde-Stammbaum oder beim Pferdestammbaum, wenn man wirklich die Herkunft eindeutig nachweisen will und Reinrassigkeit auch hier gewährleisten möchte. Aber was bringt uns dieser Stammbaum Jesu? Das ist ja irgendwie trocken und verstaubt, die Namen mit Fragezeichen versehen. Auch diese Verse sind Gottes Wort. Das ist nicht irgendwie ein Anhängsel, wo man sagen könnte, ja, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Nein, es hat eine ganz wichtige Bedeutung für die Sache unseres Heils und der Erlösung überhaupt. Und wir wollen uns jetzt diesen Stammbaum einmal unter den 3 Bäumen, die ich hier gefunden habe, die verborgen sind in diesem Stammbaum, ein wenig näher anschauen. Es ist der Laubbaum, es ist der Trostbaum und es ist der Christbaum. Der Laubbaum. Der einzige Mensch, dessen Abstammung von Adam selber abstammt, unter all den Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Welt, ist der Name Jesus Christus. Es gibt unter uns Familien, die haben vielleicht auch eine lange Stammbaumlinie, aber nicht bis auf diesen Grund. Es ist ja ein ganz langes Geschlechtsregister von Abraham, hier jedenfalls mal Matthäus, über alle Erzväter und Könige der Herrscherhäuser hinweg, von David bis auf, und dann heißt es Josef, der Mann der Maria, von welcher ist geboren Christus, der da heißt Jesus, der da heißt Christus. Wir haben in allen 4 Evangelien einen Stammbaum. Matthäus hat einen, Lukas hat in Lukas 3 einen Stammbaum, Markus hat auch einen Stammbaum. Kein Stammbaum ist auch ein Stammbaum. Und Johannes hat auch einen Stammbaum. Wir wollen ganz schnell schauen, wie sie sich unterscheiden. Johannes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes geht bis zum Ursprung dieses Christuses. Johannes bringt uns den Sohn Gottes. Und deswegen geht sein Stammbaum bis auf den Grund. Das Wort war bei Gott zurück. Er kann gar nicht weiter zurückgehen, weil Gott ewig ist. Und auch hier das Wort ewige Besitzanteile hat. Also haben wir hier einen Stammbaum bei Johannes, den wir gar nicht so richtig deuten können, weil wir vorgeburtlich und vorerdlich und göttlich nicht denken können. Und trotzdem steht es da und zeigt uns die ewige König- und Gottesherrschaft dieses Christus, der dort gekommen ist. Lukas geht bis Adam zurück. Warum geht Lukas bis Adam zurück? Lukas schreibt für die Heidenchristen, die aus den Nationen gekommen sind. Das heißt, er schreibt an Menschen, die keine jüdische Hintergründigkeit haben und damit ihre Existenz bis auf den Ursprung der Schöpfung wiederfinden können. Unser Matthäus, wieso geht er nur bis Abraham? Ist das irgendwie versehen? Hat er nicht weitersehen können oder was weiß ich? Nein, ganz einfach. Hier ist die Glaubenslinie letztendlich gemeint. Er geht bis zu der Glaubenslinie der Juden zurück. Abraham durch den Glauben gerecht geworden. Und in dieser Linie die Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus zeigt uns Matthäus. Matthäus schreibt an Judenchristen. Und jetzt sind wir bei Markus. Wieso schreibt Markus keinen Stammbaum? Er fängt an, das ist das Evangelium von Jesus Christus, Punkt. Der fällt eigentlich mit der Tür ins Haus. Ganz einfach, Markus beschreibt den Knecht Gottes und ein Knecht hat keinen Stammbaum.
Das sagt er, der Sohn Gottes.
Ja, aber Matthäus schreibt einfach, beschreibt den Knecht, den Diener Gottes. Und ein Diener, ein Knecht hat keinen Stammbaum. Deswegen haben wir die drei Stammbäume. Ja, nur mal ganz kurz so ein wenig erläutert. Und jetzt haben wir bei Matthäus die Glaubenslinie. Diese wunderbare Glaubenslinie derer, die in Hebräer 11 uns ein wenig näher gebracht werden. Ja, und auf diese Linie, die gesetzesmäßige Linie des Davidshauses, legt jetzt der Matthäus seinen Schwerpunkt und sagt den Judenchristen, ihr Lieben, diese Linie, in der Jesus steht, das ist die Königslinie. Das ist die Linie, die von David herkommt. Hier ist euer König. Hier ist der König der Juden, der hier in seiner Stammbaumlinie 42 Stück, wir werden die Zahlen noch ein wenig näher untersuchen, letztendlich herkommt. Hier ist der rechtmäßige König. Die Abstammung dieses rechtmäßigen eures Königs ist mit dieser Abstammungslinie bewiesen. Er kommt von Abraham und ist der König des Glaubens. Jetzt wollen wir uns diesen Stammbaum einmal etwas genauer anschauen. Ja, er ist ja nicht wie ein Nadelbaum, ja, der so seine Blätter gar nicht richtig abwirft. Er ist auch nicht wie ein Mammutbaum, der seine Kronen in schwindelnde Höhen hinausragen lässt. Er ist auch nicht wie so ein Bonsai-Bäumchen, das nicht so richtig hoch will. Dieser Stammbaum ist wie ein Laubbaum. Schau, jedes Jahr wirft ein Laubbaum seine Blätter weg. Und genauso sprießen sie am nächsten Jahr wieder raus. Im Herbst fallen sie zur Erde. Im nächsten Jahr kommt die neue Generation. Und auch hier sehen wir in dieser Genealogie von Matthäus ein Kommen und ein Gehen, Geschlecht auf Geschlecht kommt und Geschlecht auf Geschlecht wird begraben. Ihre stattlichen Namen sind in einem langen, toten, schweigenden Totenregister. Und mit dem ersten stummen Zeichen des Kreuzes hinter dem in jedem Totenregister, nicht, wenn man es in der Kirchengeschichte und auch in den Amtsbüchern und Kirchenbüchern nachgeschaut hat, dann war, wenn das Leben zu Ende war, ein Kreuz gemacht worden. Ein Kreuz als Zeichen vom Boden der Ewigkeit abgeholt. Das ist auch in diesem Stammbaum zu sehen, ein Kommen und ein Gehen. Die Geschlechtstafel hat aber noch eine andere Bedeutung. Abraham, David, Christus. Wie ein goldener Faden zieht sich hier durch diese Reihe dieser heiligen Namen mitten durch das Gewirr dieser Geschlechter die Erinnerung, Leute, es ist ein Totenregister. Wir leben hier nicht ewig. Wir treten nach 70, 80 Jahren, Psalm 90, ab. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, schreibt Mose. Dieses große Totenregister. Und in diesem Totenregister ist ein anderes Register eingewoben. Unsichtbar. Und dort ist das Buch des Lebens. Eine Liste der Lebendigen, mitten in dieser Liste der Toten hineingewoben. Und es ist für uns eigentlich nötig, dass wir jetzt eigentlich hineinschauen. Die Liste der Lebendigen inmitten dieser ganzen Reihe von Toten. Das sündige Geschlecht und das Geschlecht der erlösten Gotteskinder. Inmitten dieser großen Familie der Erstgeborenen haben wir die Familie der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Der Stammbaum endet mit Adam. Wenn du stolz bist, ja? Es ist ein Sündenbaum. Und dieser Sündenbaum, ja, der geht durch alle Geschlechter hindurch. Und das Blut und die Sünde, es ist letztendlich unser Wesen, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind. Und diesem Urteil sind alle letztendlich unterworfen. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist auch der Tod in diese Welt gekommen. Also ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. 1. Mose 5 heißt es, wir haben das Bild Seths an uns. Das Bild der Vergänglichkeit, nicht das Bild mehr des Ebenbildes. Es ist ein Zerrbild geworden, mit dem wir leben müssen. Ein Zerrbild durch den Sündenfall. Dort sind wir alle hineingeschweißt und können uns da nicht herausholen. Und jetzt kommt deswegen der zweite Adam in diese Welt. Und mit ihm ein Stammbaum des Lebens. Und dort, wer dort hineingepflanzt ist, in diesen Stammbaum des Lebens, der muss sterben, ja. Aber er wird leben, er wird ewig leben. Jesus sagt das so deutlich uns, auch heute Nachmittag. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Wir waren jetzt am Samstag nicht auf dem Jahrmarkt, sondern auf dem Markt in Calw. Und dem einen oder anderen im Gespräch habe ich das auch sagen dürfen. Zwei Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, die da ein bisschen für Ordnung gesorgt hatten, denen hatte ich ein Zeugnis gegeben und habe ihnen dann gesagt, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Er hat es jetzt schon, nicht irgendwann, jetzt schon, verborgen, aber dann in Ewigkeit aufgedeckt. Und es ist die ernste Frage dieses Stammbaumes des zweiten Adams an uns, bist du, deswegen vorhin dieses Komm, oh mein Heiland Jesus Christ, gefährlich. Wer diesem Heiland noch nicht gehört und das singt, der muss nicht wissen, was er singt. Und er steht jetzt auch an deiner Herzenstür. Bist du Zweig an diesem Lebensbaum, der in die Ewigkeit hineinwächst? Und wenn nicht, dann frag dich doch einmal, warum du diesen Schritt noch nicht getan hast. Warum du noch immer zögerst. Warum du noch immer sagst, nein, die Welt bietet mir doch viel mehr. Eine Dame sagte mir, ja, das ist ihre Ansicht. Ihre Ansicht. Ich sagte, nein, es gilt für alle. Nein, nein, es ist Ihre Ansicht. Sagte ich, nein, sie hat es nicht richtig verstanden, aber sie wollte es auch nicht verstehen. Wir haben uns dann so verabschiedet, ohne dass wir einen Konsens bekamen. Es lässt sich da auch keinen Konsens bilden. Es war ein Zeugnis, mehr geht nicht. Nicht das Kreuz rettet uns, was vielleicht vor oder hinter dem Namen ist, sondern was vielleicht auch irgendwo bei dir hier am Ärmel hängt oder als Kette hier um den Hals, was vielleicht auch schön dein Grab noch zieren mag, sondern nur derjenige, der dort am Kreuz für uns gestorben ist. Und dieses Kreuzeszeichen wird dann für uns vom Todeszeichen zum Lebenszeichen werden. Und das ist das, was wir hier in diesem Stammbaum auch immer wieder sehen. Der Dichter schreibt, schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein, bind meine Seele feste ins Lebensbündelein, der, die im Himmel grünen und vor dir leben, frei. Matthäus schließt den Abschnitt mit den Worten, alle Glieder von Abraham bis auf David 14, von David auf die babylonische Gefangenschaft wieder 14 und von der Gefangenschaft bis auf Christus wieder 14. Er hebt also ganz bewusst drei Perioden hier in diesem Stammbaum uns zur Mahnung und zum Nachdenken hervor. Es muss also eine innere Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit durch diese Dreiteilung, das ist jetzt nicht Pedanterie, wie man sagt, so nicht die Predigt hat drei Teile, na ist gut, ansonsten war es keine Predigt. Nein, auch hier ist in dieser Dreiteilung etwas verborgen. Der erste geht von Abraham bis David, der zweite von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und dann von der babylonischen Gefangenschaft hinaus bis zur Erscheinung Jesu Christi. Der erste Abschnitt umfasst die Geschichte der Erzväter. Die zweite Geschichte oder der zweite Abschnitt, den der Könige. Und der dritte, sagt die Auslegung, die der Privatpersonen. Der erste ist recht eigentlich die Zeit einer dunklen Verheißung. Da wird einer kommen, der Schiloh, sagt Jakob in seinem Segen an Juda, da wird der Schiloh kommen. Der Friedensbringer. Da ist ein Bileam, der dann sagen muss, ich sehe einen Stern, ich sehe ihn noch nicht nah, aber da kommt ein Stern aufgehen aus Juda. Es sind Verheißungen und trotzdem auch wieder Verheißungen, wenn wir den Opfergang Abrahams sehen mit Isaak, wo Christus letztendlich ganz deutlich in allen Fasern, wir haben es letztes Mal uns durchgearbeitet, in allen Fasern dort am Kreuz abgebildet wird, was bis zur Kreuzigung abläuft. Also wir haben in dieser dunklen Verheißung auch schon ganz helle Strahlen, die uns Christus und den Messias verdeutlichen in seinem Leiden und Sterben und in dem, was er tun wird. Die zweite Gruppe haben wir schon eine etwas bestimmtere Vorherverkündigung. Das sind dann auch die Psalmen und David, das Königtum, was David hier anführt, 2. Samuel 7, ja, und dergleichen mehr. Und die dritte Einteilung ist die Zeit der Erwartung. Da wird es konkret, er wird in Bethlehem, wird er kommen. Ja, deutlicher kann man es nicht sagen. Und ein Herodes hat sich doch geweigert, das für sich in Anspruch zu nehmen. Der erste Teil fängt mit Abraham an, der zuerst die Verheißung empfangen hat und endet dann mit David, der die Verheißung mit einem Bundesschluss auch bekommen hat. Die zweite Teilung fängt mit der Erbauung des Tempels an und endet mit der Verwüstung des Tempels. Und der dritte Teil beginnt mit der Erlösung aus Babel und führt auf die ewige Erlösung durch Christus hin. Merken wir, wie diese wunderbare zeitliche Einteilung uns auch hier auf Christus wieder hinführt. Der erste Teil schließt mit David. 70 Jahre hat David gewirkt. Der zweite schließt mit der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und der dritte Teil nachher, 70 Jahre, wo Christus gekommen war, bis zur Zerstörung des Tempels, wo letztendlich das Judentum aus Israel entfernt wurde. Auch hier wieder Gottes Pläne in großartiger Weise. Er gilt mit seiner Zeitrechnung genau bis auf den Punkt vor. Und da tut ihn auch niemand aus dem Gleis rausschieben. Er kommt punktgenau mit dem, was er vorhat, zum Ziel. Und jetzt schreibt Stefan Felber noch etwas anderes vom Aufbruch. Ich hatte es vorhin auch hingelegt. Er bemerkt dazu 3x14. Was ist 14 für eine Zahl? Im hebräischen Alphabet ist der Buchstabe gleich die Zahl. Dalet, das D für David, ist die Zahl 4. Waf, das W, ist die Zahl 6. Und wenn ich jetzt rechne David, habe ich 4, 6, 4, gibt 14. Also 3x David. Jede 14er Generationsreihe deutet auf David hin. J, das Dalet, das Waf und das D. 3x heißt also 3x König. Und das Ziel dieser dreimaligen Königsreihe ist Jesus Christus, der König ist da. Das soll uns auch hier, es ist nur eine, ja, wenn man es aus dem Hebräischen ein wenig herüberholt, der König ist da. Es muss also jetzt mit diesem Stammbaum allen Juden und allen Christen deutlichst gesagt sein, jetzt ist hier der da und gekommen, auf den ihr tausende von Jahren gewartet habt, auf den ihr eure Verheißungen gesetzt habt, auf den ihr unter Tränen gewartet habt. Der ist jetzt gekommen. Und jetzt hören wir das zweite Lied vom Chor. Den Laubbaum hatten wir gerade uns angeschaut. Lasst uns jetzt zum Trostbaum gehen. Anbetend steht der Evangelist hier vor diesem geheimnisvollen Walten dieser Hand Gottes, die den Menschen ein Stück weit uns näher gebracht hat zwischen diesem Kämpfen mit Leben und Tod und doch Verlieren. Und dann, diese Hand hat fest diese 2000 Jahre von Abraham bis heute in der Hand. Und er hat auch nicht vergessen, den Segen des Abrahams weiterzugeben. Durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Das ist das Wunderbare, dass sich das bis auf David und bis auf die heutige Zeit letztendlich alles erfüllt hat und erfüllt. Und dass dieser Same ewiglich regieren wird. Sein Stuhl und sein Königtum, das wird ewig bestehen. Und selbst Jesu Gegner konnten nicht leugnen, dass er Sohn Abrahams war. Er stammt aus der Familie Davids und selbst das kanaanäische Weib, das gekommen ist, ja, schreit hinterher, ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Das ganze Volk, bis auf die Kinder, wussten, das ist letztendlich in dem Einzug nach Jerusalem, wie sie ihm entgegenriefen, Hosianna, dem Sohne Davids, wussten, dort kommt eigentlich der Sohn, der jetzt auf dem Thron Davids Platz nehmen würde. Von der Krippe bis zum Kreuz heißt es eigentlich immer wieder diese Inschrift, die letztendlich Herodes, Pilatus hat anschlagen müssen, der Judenkönig. Merken wir etwas von dieser unsichtbaren Hand, die durch diese ganze Zeit darüber gewacht hat, bis dieser eine, Jesus Christus, dann in der Erfüllung dieser Weissagungen letztendlich auf die Bühne, auf die nicht nur politische, sondern auch vor allen Dingen religiöse Bühne dieser Welt hat kommen müssen. Und an der Spitze steht der Vater der Gläubigen, nämlich Abraham. Er glaubte, und das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham. Und dann kommt dieser Isaak in dieser, wenn wir jetzt einfach einmal diese einzelnen Namen hier ein ganz klein wenig beleuchten. Ja, es würde viel zu lange dauern, wenn wir hier weiter vertiefend darauf eingehen. Isaak, der stille, innerliche, leidende Mensch, der jetzt hier aufkommt, der seinem Vater gehorsam war, bis auf den Altar, wo er sich hat drauflegen lassen. Er hat wahrscheinlich zeitlebens nie vergessen, dieses Ereignis, wie sein Vater ihn dort preisgegeben hat. Und wenn wir das nicht unter dem Aspekt verstehen, dass der Vater, der himmlische Vater, nachher seinen Sohn auf den Altar gelegt hat, dann können wir irre werden an so einer Geschichte. Wir haben es im Frühjahr schon ausführlich behandelt. Und dann kommt dieser Jakob, schon vor der Geburt wird Esau durch göttliche Zuweisungen zurückgewiesen. Ja. Und er ist ja letztendlich, hat sich dieses Erbe, diese Verheißung ergaunert, erschlichen. Gott hätte sie ihm ohne weiteres auch so gegeben, durch Umstände, die Gott dann hätte geschaffen. Aber er hat sich selbst gedacht, jetzt muss ich Hand anlegen, sonst reicht es nicht mehr. Und das Wunderbare ist hier, dann kommt ihr in diese Bredouille am Jabbok. Gott nimmt ihn in seine Zucht und Schule hinein, dass er nicht mehr ausweichen kann. Und dort hat er nur eines noch übrig: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er rang mit Gott, Hosea sagt es, und er weinte. Und jetzt bekommt er diesen neuen Namen Israel, Israel. Das El ist der Gottesname und Israel heißt, er kämpft mit Gott und hat gewonnen. Das sind die Nachkommen. Und dann kommt Juda, nicht der Erstgeborene, Ruben. Ruben hat Unzucht begangen. Und Juda, nun, wenn wir auf sein Leben gucken, da ist auch nicht unbedingt alles Gold, was glänzt. Aber er ist der Würdigere in der Reihenfolge dann, ja, von Jakobs Söhnen. Und er begehrt es auch nicht, aber er bekommt es einfach zugesprochen. Und dann kommt David, dieser unvergleichliche König. Und unter seinen Söhnen wäre ja eigentlich Absalom der Nächste gewesen. Und der wollte sich das mit Macht nehmen und hat es dann versäumt. Und auch Adonija hat dann die Nachfolge nicht angetreten, sondern Salomo und Nathan. Lauter Namen mit gutem Leumund, vor diesen Namen müssten wir eigentlich unbedingt auch Ehrfurcht haben, wenn wir zurückdenken. Kurz, Davids Familie erscheint schon in ihren Ahnen als eine heilige Familie. Aber wie kein Mensch ganz rein ist, so gibt es auch keine heilige, ganze, reine Familie auf Erden. Und wenn wir jetzt hineinschauen in diese Abfolge, dann sehen wir gottlose Namen, wo wir denken, oh, da schaudert es uns ja, wenn wir diese Namen lesen. Rehabeam, Abiam, Ahas. Rehabeam war schuld, dass das Reich sich geteilt hat. Abiam, weiß ich es nicht so genau, aber Ahas war derjenige, der dann, wo es dann heißt, er bitte von mir ein Zeichen. Ah nein, ich will doch Gott nicht versuchen. Oh nee, bloß nicht. Ja, ganz demütig und es ist doch gottloser Unglaube. Manasse, wow, wenn man das liest in 2. Chronik, da erschaudert es einen. Schlimmer kann man es nicht treiben. Und Amon. Sie erinnern uns alle an diese furchtbaren Strafgerichte, die Gott letztendlich auch über Israel hereingeführt hat. Was für eine kriminelle Energie mitten in diesem Lebensstammbaum drin ist, das erschüttert mich richtig. Und dann haben wir diesen Joachim. Zweimal wird er erwähnt. Wieso zweimal? Einmal vor der babylonischen Gefangenschaft, einmal nach der babylonischen Gefangenschaft. Hat sich der Matthäus geirrt? Nein, nicht geirrt. Einmal ist er ein Gerichteter und dann ein Begnadigter. Auch das Evangelium ist hier schon in dieser zweifachen Ausführung voll mit drin. Und so merkwürdig diese Geschlechtertafel ist, ausländische, heidnische Frauen kommen jetzt auch noch mit dazu. Begnadigte Sünder sind es alle. Und damit können wir eigentlich alle beschreiben, die uns hier namentlich aufgelistet sind. Wo gibt es wirklich heiliges Leben? Und jetzt, warum hat Gott das hier so eingeordnet? Also wir würden doch jetzt sagen, Menschenskind, der Heilige, der ein absolut Reine, ohne Sünde, können wir uns gar nicht vorstellen, der müsste doch einen gebügelten und geplätteten und bereinigten Stammbaum haben, aber doch nicht solche Kreaturen. Ganz einfach. Hier soll ein Stück weit deutlich werden, dass alle menschlichen Vorfahren, auch die wir gehabt haben, durch die Bank weg Sünder sind und auf die Gnade letztendlich angewiesen sind. Deswegen baut Gott hier diese Unmöglichkeiten. Ja, in jedem Hundestammbaum oder in sonst irgendeinem Stammbaum, wird man Adelstammbaum, wird man sagen, oh, den darf ich nicht mit reintun. Das gibt ein ganz schlechtes Bild auf unsere Familie. Ja? Nein, Gott kann es sich leisten, auch solche Leute dort abzubilden, weil alle auf die Gnade angewiesen sind. Und dann schauen wir uns die drei Frauen an. Tamar, die sich zur Prostituierten macht und dann vom Schwiegervater Juda geschwängert wird. Und dann schauen wir auf die Zwillinge Peres und Hezron. Und was sind die Auswirkungen? Da ist ein, in dieser Linie Hezron und Peres sind der Bezalel drin. Weißt du, wer das ist? Das ist der Mann, den Gott bereitet hat, dass er die Geräte der Stiftshütte formen und er hat ihm so viel Know-how gegeben, dass er die herstellen konnte. Und dann ist ein Kaleb in dieser Linie drin. Ein Kaleb, der von vor 600.000 Leuten gesagt hat, wir können in das Land. Und was sagt Gott zu ihm? Weil er treu war, deswegen kommt er ins Land. Alle anderen sind gestorben. Josua und Kaleb nicht. Und wir sehen, dass auch aus solch einer verkorksten Tamar-Beziehung mit dem Juda Gott eine Segenslinie machen kann. Das ist nur ein kleiner Exkurs gewesen, dass man so ein bisschen auch mal das noch im Auge hat. Die zweite Rahab, oh Mann, eine stadtbekannte Hure, da haben ja alle mit Fingern gezeigt. Die nimmt Gott hier als eine Glaubensfrau mit in diesen Stammbaum hinein. Und dann kommt die Ruth, eine Moabiterin, das war höchst verboten, keine Fremden mit in das jüdische Volk einheiraten. Und jetzt kommt diese Frau mit in diesen Stammbaum. Und dann diese, nicht bei der Namensgebung, ist es ja die Frau des Uriah, sie wird ja nicht mal mit dem Namen genannt. Boah. Tja, das ist es. Dass Gott auch diese Leute hier mit einbaut. Eine Rahab, eine Ruth. Sie kamen von außen. Und jetzt haben wir diese heidnischen Frauen und diese sündigen Männer. Was soll uns das sagen? Es ist gar nicht so schwer. Da, wo wir allergrößte Wichtigkeit drauflegen auf guten Leumund, alles prima, reine Weste, sagt Gott, nein, das brauche ich gar nicht. Jesus will von seinen Vätern keine Würde annehmen. Das ist damit abgebildet. Er verzichtet auf alles Menschliche. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, das ist ja eine richtig geglättete Linie, können wir sagen, ja, kein Wunder, dass da so einer, so ein Glanzlicht da noch am Ende rauskommt. Nein, Gott verzichtet auf all diese menschlichen Erwägungen, die wir sonst auch für unser Leben immer wieder annehmen und für uns auch respektieren. Und dann, Gottes Verheißungen werden nicht gebrochen. Auch durch die Sünde des Menschen wird der Heilsweg Gottes niemals umgestoßen werden können. Gar nie. Und deswegen kann auch jetzt im Hebräerbrief, Gott schämt sich nicht, wo wir sagen würden, aua, da müsst ihr eigentlich knallrote Birne kriegen, bei so einem Stammbaum. Jede Adelslinie würde sagen, Leute, das kannst du gar nicht, das kannst du, nimm das bloß von der Wand runter. Wenn das einer sieht, Und da wirst du rot. So viel Röte hast du gar nicht. Ja? Und genau das ist es. Er schämt sich nicht der Sünder, die dort rein gewaschen und rein gesprochen durch die Gnade und durch das Blut Jesu, jetzt auch vor dem Thron Gottes sind. Was haben wir für ein Recht, jetzt mit Fingern zu zeigen? Gell? Es geht nicht um die Sünde. Die Sünde muss klar beim Namen genannt werden, nicht, dass man da sagt, komm, schwamm drüber. Ja, ist alles nicht so schlimm. Komm, was soll's? Nein, nein. Die Sünde muss beim Namen genannt werden. Aber hier haben wir Leute, die betrübt waren über ihre Sünde und wo Gott alles ausgelöscht hat mit dem Blut Christi. Der Stammbaum Christi ist kein Baum zum Prahlen. Er wollte sich aller erbarmen. Und auch das wird durch diesen Stammbaum deutlich. Es gibt kein Prahlen und kein Rühmen, sondern zum Trost ist uns dieser Baum gegeben. Der ist für arme Sünder, dass wir jetzt aufjaulen und aufjuchzen können. Ich bin da auch mit dabei. Ich darf dort auch mit meinem Namen in dieser Linie eingeschrieben werden, weil ich im Buch des Lebens Platz gefunden habe, mit roter Tinte eingetragen. Und es zeigt uns auch, dass kein Bestand in irgendeiner irdischen Herrlichkeit ist. Daran müssen wir uns gewöhnen, an die Vergänglichkeit und auch an das Verderben des Erdenglücks. Darin liegt noch nie ein Anfang eines Keimes, ja, sondern es ist immer ein Weg zum Tode und der Weg des Lebens ist ein anderer. Mir ist Erbarmung widerfahren. Und wie es bei den Einzelnen geht, geht es auch bei den Geschlechtern. Das eine kommt auf, das andere vergeht. Manche in der Welt, die dort gelebt haben, auch die berühmtesten Leute sind in Vergessenheit geraten. Von manchen wissen wir nicht einmal mehr die Namen. Wer weiß denn auch hier aus dieser Genealogie die Namen schon? Shealtiel, Abiud, Eliachim, Asar, Zadok, Achil, Eliud und andere. Diese Namen kennen wir doch nur von der Schrift und vom Lesen her. Keiner weiß, was dort gewesen ist. Aber glückselig ist doch der, dessen Namen im Buch des Lebens eingetragen ist. Dann ist der Stammbaum, der alte adamitische Stammbaum, ausgelöscht. Und wir sind eingefügt in diesen neuen Stammbaum, der bis ins ewige Leben hineingeht. Der Dichter sagt, so nimm nun meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Und lasst uns zum Dritten noch den Stammbaum, ein Christbaum, gedeutet wird. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, Josef heißt, Gott fügt hinzu, der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Der Sohn der Maria wird von Josef verkündigt, diesen Namen sollst du Jesus heißen. Jesus, sagt der Engel, der wird das Volk retten, selig machen, von den Sünden. Und jetzt ist darin letztendlich die tiefste Erfüllung der Weissagung auch von Jesaja, ja, von der Jungfrauengeburt Immanuel, Gott mit uns, Jesaja 7, Vers 14. Jesus, das erklärt Petrus, es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. In Jesus, in diesem Namen, das nennt Paulus den Namen, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen werden alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Das ist der Name Jesus. Und Jesus, davon sagt der fromme Mann, wenn der ganze Himmel, soweit er ist, Papier wäre, man schriebe lauter Sprüche vor lauter unendlicher Liebe darauf, so könnte man den Namen Jesus gar nicht ausschreiben. Und Josef heißt diesen Namen Jesus. Und so schließt das erste Blatt der Bibel mit dem Namen Jesus. Fürchte Gott Gellert, einer der Liederdichter, wo einige Lieder auch im Liederbuch drin sind, sagt auf dem Sterbebett, wenn ich sonst nichts fassen kann, So soll man ihm nur diesen Namen des Erlösers, nur diesen Jesus-Namen zurufen. Und den hört er und den versteht er. Wir wollen uns also nicht weiter quälen mit dieser müßigen Frage, warum 4 Jahrtausende letztendlich vergehen mussten, um hier letztendlich diesen Heiland, den alle brauchen, auf die Welt zu bringen. Ein alter Kirchenvater sagt hierzu: Gott habe das Menschengeschlecht behandelt wie ein weiser Arzt eine gefährliche Krankheit, indem er habe den ganzen Krankheitszustand sich entwickeln lassen und erst als er in seiner vollen Stärke sich offenbart hat, der göttliche Arzt hinzugetreten sei. Je länger der Herr zögerte mit seinem Kommen, desto deutlicher wurde das Unvermögen des Menschen, sich selbst zu helfen, offenbar. Desto brüstiger wurde das Verlangen der Sünder nach dem Heiland, desto gewisser war es, dass er und kein anderer der Erfüller göttlicher Verheißungen sei. So ist denn die Stammtafel für unseren Glauben an die Person Jesus Christus von unschätzbarer Wichtigkeit. Und wir müssen die göttliche Vorsehung anstaunen, die es so gefügt hat, dass 4000 Jahre hindurch in gerader Abstammung von Vater auf Sohn die Geschlechtstafel ohne Irrtum und Unterbrechung fortgepflanzt ist. Den Gliedern dieser Ahnenreihe wurde stets ein bestimmter roter Faden mitgegeben, der letztendlich dieser Faden der Hoffnung ist, dass das Geschlecht des Adams einmal verwandelt wird in das Geschlecht des zweiten Adams, Jesus Christus. Und dass wir dann Gnade und Herrlichkeit schauen werden in der Ewigkeit. Das soll uns unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf das Geschehen lenken. Ja, kein einziges Wort in der Heiligen Schrift ist irgendwo nutzlos. Ja? Wir merken es. Der Dichter sagt noch, und damit schließe ich: All was mein Tun und Anfang ist, geschehe im Namen Jesu Christ, der sich bei mir so früh wie spät, bis all mein Tun ein Ende hat. Amen.